wie Menschen finstere Mächte, die von finsteren Mächten besessen waren, befreit werden und an Jesus glauben. Und dann geschieht noch was Gewaltiges. Saulus, der große Christenverfolger, er kommt zum Glauben. In Kapitel 9 wird das geschildert. Ja, er hat zuerst die Menschen mit dem neuen Glauben aufs Härteste verfolgt und war überzeugt, dass es Gottes Wille ist, weil er so gottesfürchtig war und er da nicht gewusst hat, was Jesus bewirkt. Und dann kommt er selber zum Glauben. Und es geht noch weiter. Der römische Hauptmann Cornelius in Caesarea hat auf einmal eine Vision und sagt, ich muss den Petrus sehen. Und er kommt auch zum Glauben, steht in Kapitel 10. Ja, einige Beispiele, was Gott, was der Heilige Geist bewirkt hat. Gott hat eingegriffen, er hat Wunder getan, das haben sie erlebt. Und man wünscht sich ja dann, auch wir, denke ich, wenn wir was Tolles mit Jesus oder von Gott erfahren haben, erlebt haben, dass es immer so weitergeht, dass man immer neue Erfahrungen macht und staunen kann über Gott. Aber dann in der Apostelgeschichte erfahren wir dann bald, dass es Widerstand gegeben hat. Petrus, Johannes, die anderen Apostel wurden mehrfach verhaftet. Und dann der Stephanus, ein vorbildlicher Diakon, er wird von einer wütenden Menge gesteinigt, berichtet die Apostelgeschichte. Und jetzt gerät die Gemeinde in Bedrängnis. Sie müssen aus Jerusalem raus. Sie sind in großer Gefahr. Und das lesen wir in Vers 1. Nochmal lesen, Folie 5, glaube ich. In dem Bibeltext, die Folie 5, glaube ich. Zu dieser Zeit ging Herodes mit äußerster Grausamkeit gegen einige Mitglieder der Gemeinde vor. Ja, und jetzt erwischt es den Jakobus, einer der 12 Jünger. Jetzt waren es ja schon gar nicht mehr 12. Und er war einer von den 3 Jüngern, mit denen Jesus besonders immer wieder zusammen war, die besondere Nähe zu Jesus gehabt haben. Zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung, wo Jesus mit ihnen war. Und Jesus, er war 3 Jahre mit ihnen zusammen. Er hat sie ausgebildet, damit sie die Botschaft weitertragen, dass sich das Evangelium ausbreitet, dass es multipliziert. Und ja, von den 12 Jüngern war der Judas nicht mehr dabei und jetzt noch der Jakobus. So zeigt uns der Text eine ungeheure Spannung auf. Auf der einen Seite ein unglaubliches Wachstum, Segen und auf der anderen Seite Widerstand, Leid, Verfolgung. Und es liegt ganz nah beieinander. Und wer von euch schon länger im Glauben unterwegs ist, der weiß auch, so eine Spannung gehört zu unserem Glaubensleben dazu. Das ist nichts Außergewöhnliches. Und auch zu einer Gemeinde. Und das ist nicht einfach. Vielleicht sitzt heute jemand im Gottesdienst, der hat Wunder mit Gott erlebt. Hat erlebt, wie Gott eingegriffen hat bei einer Krankheit, in einer Not, in einer Sorge, in einer ganz schwierigen Situation. Und das gibt es Gott sei Dank. Aber vielleicht ist auch der eine oder andere da, der betet schon seit Jahren für eine bestimmte Sache. Ich habe so fest geglaubt und intensiv dafür gebetet, aber es passiert nichts. Und da sucht man nach Antworten, an was liegt das? Die eine Antwort könnte sein, naja, es liegt halt an Gott. Es ist ein wankelmütiger Gott. Den einen mag er nicht. Mal hat er Lust, mal hat er keine Lust. Aber ja, wenn wir Gottes Wort lesen, dann wissen wir, das ist nicht die Antwort. Gott ist kein wankelmütiger Gott. Aber wenn das nicht so ist, dann muss dieser Text, den wir gelesen haben, dann muss es doch an dem Jakobus liegen. Da ist doch irgendwas bei dem nicht in Ordnung. Vermutlich hat der Jakobus Sünde getan, hat zu wenig geglaubt oder zu wenig oder nicht intensiv dafür gebetet. Oder er hat zu wenig Vertrauen in Gott gehabt, dass er ihm helfen kann, dass er ihm aus dem Gefängnis rausholen kann. Aber unser Text bittet da, gibt da keinen Hinweis drauf. Dann kann es eigentlich nur einen dritten Grund haben. Die Gemeinde, die ist dafür verantwortlich. Sie hat zu wenig gebetet, sie hat zu wenig vertraut. Wenn sie mehr gebetet hätten, dann hätte doch was passieren müssen. Aber auch da steht im Text nichts. An was liegt es jetzt? Aber wenn wir ins Neue Testament schauen, dann finden wir eine Antwort drauf. Was die Jünger jetzt erfahren, das hat ihnen Jesus ankündigt, als sie noch beieinander waren. Da hat er ihnen gesagt, in Matthäus 10, Vers 17 steht, siehe, ich sende euch aus wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ja, die Wölfe sind unter ihnen und die Wölfe, sie reißen die Schafe. Und das haben sie erlebt. Zeit vorher bei Stephanus und jetzt ganz aktuell beim Jakobus. Und wie gehen wir mit solchen Situationen um, wenn Gott es zulässt, wenn wir so intensiv für eine Sache beten und uns für eine Sache einsetzen und es passiert nichts, dann macht es was mit uns. Es ist nicht einfach so, dass es spurlos an uns vorbeigeht. Und da möchte ich noch ein Beispiel berichten. Da hat der Prediger einen Freund gehabt, einen Studienkollegen, der mit ihm die Ausbildung in Tabor gemacht hat. Und jetzt ist ihm seine Frau an Krebs erkrankt. Und dann hat die Familie so für den Freund gebetet, für diese Frau. Aber sie ist an Krebs gestorben. Und seine Tochter, die auch dafür gebetet hat, die war damals so 8, 9, mit ihrem kindlichen Glauben und die so darauf vertraut hat, sagt sie später, Papa, ich hätte damals fast meinen Glauben verloren, weil ich so dafür gebetet habe. Und dann war noch was, er hat einen besten Freund gehabt aus Kindertagen, wo er schon als Kind im Kindergarten gespielt hat, wo später die Freundschaft weiter bestanden hat und wo die Familien von dem Freund und seine Familie miteinander in Urlaub gefahren sind. Und dann ist der Freund an Krebs erkrankt und ist an Krebs gestorben. Ja, meine Tochter hätte fast ihren Glauben aufgeben, weil Gott nicht eingegriffen hat. Und wenn wir sowas selber im eigenen Leib erleben, das macht was mit uns, das greift uns an. Ja, und frag mich, gab es in deinem Glaubensleben solche Situationen, gab es dann Knacks? Und dafür muss man sich auch nicht schämen, das gehört dazu. Wie geht die Gemeinde mit der Situation um? Zuerst wurde der Jakobus verhaftet und dann noch andere, weil der Herodes gemerkt hat, das Volk heißt es gut, er kriegt den Beifall vom Volk. Er steigt seinem Ansehen des Volks, wenn er da die Christen hier verhaftet und sogar umbringen lässt. Und er hat daraus gelernt, wie der Petrus und der Jakobus vorher im Gefängnis waren. Vielleicht waren sie nicht streng bewacht und sie konnten raus. Er hat sie ganz streng bewacht. 4 Schichten mit jeweils 4 Wachen. 2 Soldaten sind an Petrus links und rechts an die Hände angekettet und dann stehen nur 2 Soldaten vor der Zelle und bewachen es. Also da ist doch kein Entkommen möglich. Da sollte das doch verhindert werden, dass Petrus so wieder ganz gemütlich aus dem Gefängnis rausspaziert. Das ist Hochsicherheitstrakt. So war die Situation. Und dann steht da der Satz in Vers 6. Die Gemeinde betete für ihn zu Gott. In der Nacht schlief. Die Gemeinde betete Tag und Nacht für ihn zu Gott. Ja, das kann uns ein Vorbild sein, diese Gemeinde. Auf der einen Seite die Lage, Petrus streng bewacht. Sie haben erlebt, dass Gott nicht immer eingreift, wie sie es sich gewünscht hätten. Sie haben die Steinigung miterlebt. Sie haben den Tod von Jakobus erlebt. Es wäre jetzt interessant, wenn in dem Text drinstehen würde, für was haben sie jetzt gebetet? Da steht nichts drüber drin. Das heißt nur, sie beteten für ihn zu Gott. Ja, ich denke schon, dass sie dafür gebetet haben, dass der Petrus wieder freikommt. Vielleicht haben sie auch dafür gebetet, dass die Bedrängnis, die Verfolgung nicht zu ihnen kommt, dass sie davor bewahrt bleiben. Ja, vielleicht hat es auch der Lukas bloß nicht geschrieben, weil das gar nicht so wichtig ist. Wichtig war, sie haben gebetet. Sie bleiben in ganz engem Kontakt mit Gott, in dieser ganz engen Beziehung. Und ja, man muss sich das vorstellen, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, rund um die Uhr, Gebet. Das ist ein großes Vorbild, was sie getan haben. Und dann greift Gott ein. Es heißt in dem Text, es war zur Zeit des Passafestes. Und das Passafest war ja für die Juden ganz bedeutsam. Es hat daran erinnert, dass Israel 40 Jahre in der Gefangenschaft in Ägypten war und sie damals wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet haben, aus dieser Lage wieder rauszukommen aus Ägypten, aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei, weil es dann Pharao gab und ein ägyptisches Volk, das viel zu mächtig war. Und dann hat Gott eingegriffen, hat den Mose berufen und hat das Volk mit einer starken Hand in das verheißene Land geführt. Und in 2. Mose 12, Vers 11 steht, um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben. Und da ist auffällig, die Parallele zu dem Text in der Apostelgeschichte heißt in Vers 8, der Engel sagte zu ihm, binde dir den Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Also erinnern die Worte, die der Engel an Petrus gerichtet hat, an das große Eingreifen von Gott.